Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Einfach segeln, darum geht's heute in Meilen und Zeilen. Einfach wie leicht oder auch wie in simpel. Wilfried Krusekopf hat das Buch Einfach segeln geschrieben, weil er uns daran erinnern möchte, wie einfach das Leben vor allem auf dem Wasser mal war und wieder sein sollte. Wir brauchen keine Hightech-Yachten, um die Weltmeere zu erobern, keine Cap-Horn-Ausrüstung, um über den Atlantik zu schippern. Es geht auch ganz einfach. Und einfach ist auch viel schöner. Wilfried, du hast eine Halberg Rassi 39, das geht ja schon in Richtung Luxusboot fast, oder?
Ja, Halberg Rassi wird ja angesehen als das Boot der reichen Rentner. Aber mein Boot ist 26 Jahre alt. Ich sehe das in erster Linie als sehr, sehr stabil, zuverlässig gebautes Boot. Die neuen, modernen Halberg Rassis sind schon ein bisschen anders konzipiert, werden auch üblicherweise mit Hightech-Segeln in Spectra oder Carbon inzwischen ausgeliefert. Sowas brauche ich nicht. Ich brauche einen stabilen Rumpf, dichte Fenster, einen vernünftigen Kiel, der gut zuverlässig verbolzt ist, große Tanks, viel Stauraum. Und das ist alles kennzeichnend für alte Halberg-Rassis. Ich brauche keine modernen Tücher, ich brauche keine moderne Elektronik. Ich brauche einfach nur ein zuverlässiges Boot. Und da sind die alten Halberg-Rassis genau das Richtige.
Der Untertitel deines Buchs lautet Rückkehr zum Wesentlichen. Was ist eigentlich passiert in den letzten 3 Jahrzehnten? Wir haben ja irgendwie alles Einfache vergessen und sind auf Luxus getrimmt. Wie kam es denn dazu?
Ja, nicht nur Luxus, auch, ich würde sogar fast sagen Faulheit. Auf jeden Fall immer mehr Abhängigkeit. Das ist der Eroberungsfeldzug der Elektronik. Die Seefahrer haben natürlich jahrhundertelang davon geträumt, möglichst eine genaue Position zu kennen, wenn sie irgendwo auf dem Ozean sind und insbesondere bei schlechtem Wetter. Und natürlich war das GPS ein Geschenk des Himmels. Und ich bin auch der Letzte, der das GPS von Bord nehmen würde. Aber im Zuge der immer fortschreitenden Elektronisierung der Boote sind inzwischen Geräte im Cockpit und am Kartentisch, die sicherlich nicht notwendig sind, um erfolgreich, sicher und mit Freude segeln zu können.
Es ist alles ein bisschen überkandidelt, so wie bei Autos, ja. Ne, dass einfach überall Elektronik eingebaut wird, die wir im Grunde, um einfach zu segeln, nicht brauchen. Wie kommt denn ein durchschnittlicher Segler an ein Boot heutzutage, wenn er sich das neu kauft, was nicht so überkandidelt ist? Oder würdest du sagen, kauft euch lieber alte Boote?
Die Zahl der heute in Serie gut gebauten Fahrtenboote ist sehr klein. Vor 30 Jahren war das noch anders. Heute werden die Boote ja überwiegend für den Chartermarkt gebaut. Und der Fahrtensegler, der eigentlich mehr Zuverlässigkeit und Unabhängigkeit sucht, findet unter den neuen Booten heutzutage eigentlich eher schwieriger sein geeignetes Boot. Das hat damit zu tun, dass einfach die Zahl der Chartersegler sicherlich 3, 4, 5-mal größer ist als die Zahl derer, die mit einem eigenen Boot auf Fahrt, vielleicht sogar Langfahrt gehen.
Du lebst in der Bretagne, hast da auch dein Boot liegen und siehst natürlich auch immer wieder diese Charterboote, die vorbeikommen. Welche Auswüchse nimmt denn das an? Würdest du mittlerweile sagen, da sind wirklich Menschen unterwegs, die eigentlich nicht auf Booten sein sollten oder die zumindest nochmal eine gute Belehrung bräuchten, wie man sich ordentlich auf dem Wasser bewegt?
Naja, also Stichwort Lifestyle Cruising. Nicht so? Ja. Dass dieses Wort trifft im Grunde ins Zentrum dieses Problems. Es gibt eine ganze Menge Segler, ein bisschen segeln, ein bisschen Tennis spielen, ein bisschen tauchen, ein bisschen golfen, aber nicht wirklich vom Segelvirus infiziert sind. Und du hörst natürlich jetzt mal einen Unterton, dass ich das ein bisschen kritisch sehe.
Ja, ich auch.
Das Problem ist, dass man Segeln eigentlich nicht so mit halber Hingabe ordentlich und mit Spaß machen kann. Segeln ist doch ein Sport, ich würde sogar sagen, es ist fast ein Lebensstil, der sehr viel Engagement erfordert, sehr viel Vorbereitung. Man muss doch recht viel lesen und man muss sich da wirklich einarbeiten und man kann nicht einfach so mal segeln gehen. Ernsthaftes Segeln, vor allen Dingen Fahrtensegeln und wenn es dann auch weitergehen soll über die Biskaya nach Spanien oder nach Irland, dann braucht man doch eine ganze Menge Kenntnisse, um sicher und auch mit Freude diese Reise durchführen zu können.
Ja, du nennst das Konsumsegeln. Das ist
Ja.
ja im Grunde genau das, was wir in der Gesellschaft sehen. Und du hast es gesagt, ein bisschen irgendwo Rosinen rauspicken. Und das geht beim Segeln eben nicht. Vor allem, weil es beim Segeln relativ schnell gefährlich werden kann. Also wenn ich schlecht Tennis spiele, ist das egal. Wenn ich schlecht segle, kann das mein Leben kosten.
Ganz genau, ganz genau. Wenngleich heutzutage natürlich die Wetterberichte so gut sind, dass man also hier bei uns am Atlantik auf 48 Stunden überhaupt keine Überraschung mehr erlebt und selbst auf 72 Stunden man gute Informationen hat, um schlechtes Wetter zu vermeiden. Die Häfen sind ja auch hier an der Küste so dicht beieinander, dass also auf 20 Meilen immer irgendwo ein Schutzhafen erreichbar ist. Nur wenn man auf Langfahrt geht, dann sieht das natürlich anders aus. Nur auch dort gibt es ja heutzutage so viele Hilfsmittel, um das Schlimmste zu vermeiden. Sehr gute Satellitensysteme, über die wir telefonieren können. Es ist heutzutage durchaus üblich, dass Fahrtensegler, die über den Atlantik segeln, mit per Satellitentelefon sich täglich beraten lassen über die Wetterlage.
Ja,
Und
ich weiß.
wenn man also dann weiß, dass in 48 bis 72 Stunden ein Tief heranziehen wird, dass etwas mehr Wind bringt. Na gut, dann segelt man eben einen Kurs, der dazu führt, dass man aus dem Hauptwindfeld rauskommt. Das war vor 30 Jahren so noch nicht möglich. Und von daher ist es natürlich möglich, auch mit weniger Erfahrung über den Atlantik zu segeln, ohne sich gleich in Lebensgefahr zu begeben.
Ja, auf
Mein
jeden Fall.
Ansatz
Also.
ist allerdings der, also ich habe bis heute kein Satellitentelefon und ich habe aber zwei gute Barografen an Bord. Zwei, denn der eine könnte kaputt gehen, dann habe ich immer noch den anderen.
Ja.
Und ich habe mich eben auch in vielen Jahren eingelesen in Fachliteratur über Meteorologie, Meeresströmungen und so weiter. Und ich bin in der Lage, aus veränderten Wolkenbildern, aus verändertem Luftdruck, aus veränderter Luftfeuchtigkeit Schlüsse zu ziehen über die zu erwartende Entwicklung. Nur das ist alles etwas, was man nicht binnen eines Abends irgendwo in einem Video lernen kann, sondern da muss man sich jahrelang mit beschäftigen.
Dafür ist im Grunde auch dein Buch als Anfang gut, dass ich zumindest am Anfang mal weiß, was will ich mir eigentlich kaufen? Also was für ein Boot hole ich mir? Ja, hole ich mir eine nagelneue 34 Fuß oder hole ich mir dann zum, sagen wir mal jetzt in deinem Buch ist das Beispiel an 90.000 Euro, hole ich mir eine nagelneue oder hole ich mir eine 20 Jahre alte oder eine 10 Jahre alte Yacht? Und dafür ist dein Buch da. Was würdest du denn jemandem raten, der sagt, ich will schon so lange aussteigen, aber es ist so schwierig, das richtige Boot zu finden? Wie findet man denn das richtige Boot?
Tja, da kommt es natürlich A drauf an, mit wie vielen Leuten man unterwegs sein will und B, in welchem Revier man segeln möchte. Für den Nordatlantik mit, ich sag mal, zwei, drei, maximal vier Personen würde ich ein gebrauchtes Boot suchen im Bereich von 11, 12, maximal 13 Metern und würde das aber mit Sicherheit nicht nur in dem Land suchen, in dem ich wohne, sondern ein Boot, das kauft man nicht wie ein Auto. Es lohnt sich sogar, auf der anderen Seite des Atlantiks zu suchen. Man sollte heutzutage übers Internet die Suche starten und dann allerdings auch nicht zögern, wenn man dann glaubt, ein gutes Boot gefunden zu haben, dann auch einfach mal rüberfliegen. Also ich habe ganz konkret mein vorletztes Boot in der Karibik als halbes Wrack gekauft. Da lache ich heute noch drüber, aber es war kein Fehlkauf, weil ich wusste, was ich kaufte. Und ich wusste, wie viel Arbeit notwendig sein würde, um es in guten Zustand zu bringen. Damals habe ich, das ist vor fast 20 Jahren gewesen, hatte ich im Winter Grippe Und ich hätte natürlich irgendwie hier mit heißen Umschlägen und Vitamin C die Grippe auskurieren können. Ich habe mir gesagt, eigentlich kannst du dir auch ein Flugticket kaufen und mal in der Karibik gucken, ob das Boot, das ich damals in einer Yachtanzeige gesehen hatte, ob das tatsächlich für mich geeignet ist oder nicht. Habe ich gemacht. Und das Ticket hat wirklich so gut wie nichts gekostet, weil das im Februar war, zu einer Zeit, als sonst niemand rüberfliegt. Und ja, dann habe ich das dort mir eine Woche lang genau angesehen, stand an Land. Der Eigner war auch bereit, das ins Wasser zu setzen. Und dann hatten wir Probesegeln gar nicht können, weil im Rigg noch Schäden waren. Aber ich habe es für einen halben Preis bekommen und habe dann allerdings auch anschließend 2 Monate später bei Vertragsabschluss dann noch etwa 3 Monate Arbeit reinstecken müssen, um es in guten Zustand zu bringen, um zurück nach Frankreich zu segeln. Nun muss man nicht so extrem den Bootskauf machen, wie ich es damals gemacht habe. Es ist durchaus ausreichend, irgendwo zwischen Schweden, Deutschland, Holland und Irland zu suchen. Und da lohnt es sich dann wirklich auch mal ein paar Kilometer weiter zu fahren oder zu fliegen, um die Boote miteinander zu vergleichen.
Ja, du bist lustigerweise Ostwestfale, also Lipper, genau wie ich. Du kommst aus Lemgo, ich aus Detmold.
Ja.
Unser nächstes Gewässer ist dann ja irgendwie der Schieder Stausee oder der Dümmer, da gibt es ja eigentlich nichts.
Ja,
Jetzt sind wir
Dümmer.
beide so wasseraffin geworden. Was ist denn deine Geschichte dahinter? Wie bist denn du aus Lippe an die Küste gekommen?
Tja, also wirklich an die Küste, eigentlich über die Marine. Ich wurde zur Bundeswehr einberufen und da habe ich mir gesagt, naja, wenn schon Bundeswehr, eigentlich will ich ja gar nicht zur Bundeswehr, aber andererseits ist es vielleicht auch nicht verkehrt, im Rahmen der Marine die Seefahrt professionell kennenzulernen. Ja, da habe ich mich verpflichtet für 2 Jahre, musste dann eine Aufnahmeprüfung machen, weil die Zulassung für die Ausbildung zum Navigator an so eine Prüfung gebunden war. Die habe ich bestanden und wurde also dann zum Navigator ausgebildet und bin anschließend dann 1,5 Jahre mit Minensucher zwischen La Coruña und Oslo unterwegs gewesen. Habe
Wow.
damals dann auch die Biskaya im Winter kennengelernt. Was ja bekanntermaßen nicht immer Honigschlecken ist. Und
Hatte ich auch
wusste
zweimal
also dann,
das
bevor ich überhaupt
Vergnügen.
mein erstes Boot besaß, wusste ich bereits, was schlechtes Wetter ist. Das war ein großer Vorteil.
Ja.
Denn mit dem eigenen Boot würde man natürlich im Winter nicht in der Biskaya segeln.
Nee. Und wie ging es dann weiter? Also dann wurdest du irgendwann, bist du aus der Bundeswehr ausgeschieden? Und
Ja,
wie lange dauerte es dann, bis
2 Jahre später war dann meine Dienstzeit vorbei. Ich hatte relativ früh schon erkannt, dass ich im Bereich Technik, Mathematik, Physik wohl meinen Schwerpunkt setzen sollte beruflich und habe mich dann entschieden, Lehrer zu werden. War also 20 Jahre lang Lehrer am Gymnasium in Bielefeld in Mathematik und Physik. Naja, und die Lehrer haben ja bekanntermaßen recht viel Urlaub. Und das waren ja auch die fetten Jahre, les glorieuses Trente, sagen die Franzosen hier, wo man in jedem Jahr wusste, dass man im nächsten Jahr 3, 4, 5% mehr Gehalt bekam. Es gab finanziell eigentlich keine Probleme. Es war alles sehr gut überschaubar und es waren die Wachstumsjahre, so dass ich also relativ schnell auch ein eigenes Boot kaufen konnte. Das war eine Kelt, habe ich auch gebraucht hier in der Bretagne gekauft, eine kleine 6,20 Meter lange Trailerjacht, mit der ich dann 5 Jahre, nee, 6 Jahre lang in allen Schulferien durch Europa getingelt bin, also auf dem Anhänger. Das Boot stand am Rand von Bielefeld beim Bauern in der Halle im Winter. Aber Ostern ging es dann regelmäßig los und manchmal bin ich sogar im Winter mit dem Boot losgefahren, auch
Wow.
durch den Schnee bis von der Côte d'Azur im Süden bis oben Schweden, alles auf dem Anhänger. Aber irgendwann reichte mir das, Die Fahrerei mit dem Anhänger auf den langen Strecken ist doch recht anstrengend. Und es
Ja.
hatte sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert, dass in der Bretagne, die ich damals ja schon ein paar Jahre vorher mit dem Minensucher kennengelernt hatte, dass das für mich das richtige Segelrevier war. Da habe ich mir gesagt, der Anhänger, der kann ja nicht schwimmen, der ist aber 2000 Mark wert. Damals waren das ja noch D-Mark. Und habe also dann mein Boot verkauft, den Anhänger verkauft, hatte also ein bisschen mehr Geld, weil der Anhänger ja zusätzlich in den Neukauf mit hineinkam, und habe mir dann ein Holzboot hier in der Bretagne in recht schlechtem Zustand gekauft. Es schwamm nicht einmal, das war im Sturm trocken gefallen und umgefallen, hatte also in der Bordwand ein paar Schäden, da musste ich 2 Monate dran arbeiten, aber hatte dann anschließend doch ein Boot, immerhin 28 Fuß groß. So groß, dass ich damit eben auch schon mal nach England oder nach Spanien segeln konnte.
Bist nicht alleine gesegelt, oder doch?
Ja, beides. Also ich habe das Boot anfangs allein gesegelt. Im Sommer ist manchmal meine Frau auch mitgekommen, aber das war nie so richtig ihr Ding. Und ich bin die längeren Strecken in der Regel allein gesegelt.
Wie machst du das heute? Also du lebst ja in der Bretagne, dein Boot ist ja wahrscheinlich dein Ein und Alles. Was machst du noch für Touren und was hast du vor? Also möchtest du noch mal über den Atlantik oder wovon träumst du jetzt?
Ja, wovon träume ich? Ich werde ja bald 70 Jahre alt, und ich hatte das Glück, ein Leben bisher leben zu können, in dem ich mir recht viele Träume realisieren konnte. Das ist sicherlich eine Frage der Lebensgestaltung, des Glücks, aber auch des Willens und der langfristigen Zielorientierung. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, im Laufe der Zeit eine ganze Menge Träume schon zu erfüllen. Wovon träume ich jetzt noch? Ehrlich gesagt, in die Karibik möchte ich gar nicht mehr. Ich kenne die Karibik so, wie sie vor fast 30 Jahren war. Ich habe die Karibik das letzte Mal vor 3 Jahren gesehen, und ich muss dir sagen, die Veränderung ist so, dass es mich nicht reizt, dorthin zu gehen. Träumen, das ist allerdings leider kein Traum, den ich noch realisieren werde. Mein Traum bis vor einigen Jahren war es, durch die Magellanstraße in Pazifik zu segeln.
Oh, ja, das ist
Nur
eine gute Tour.
inzwischen lässt mein Körper mich so ein bisschen im Stich. Ich musste zweimal an der Wirbelsäule operiert werden und hatte noch andere gesundheitliche Probleme. Und inzwischen muss ich einfach sehen, dass mein Gesundheitszustand auch mit berücksichtigt wird bei der Reiseplanung. Also den Traum der Magellanstraße werde ich wohl eher als Backpacker mit einem ganz, ganz leichten Rucksack mir verwirklichen, aber mit dem Boot wahrscheinlich nicht mehr.
Allein die Fahrt runter zur Magellanstraße bis dahin ist ja schon heftig und lang. Ich glaube, durch die Magellanstraße
Ja,
durch ist gar nicht das Problem.
also bis Brasilien kommt man ja recht gut in der Passatzone.
Ja, klar,
Und
aber
ab Uruguay, von Uruguay runter bis in die Magellanstraße,
ja.
das ist ein heftiges Stück, weil dort die Häfen sehr weit auseinander liegen, und wenn Schlechtwetter kommt, dann muss man da einfach durch. Man kann nicht dann 50 Meilen weiter irgendwo in den Hafen. Man muss Zeit
Ja.
mitbringen. Der wahre Luxus ist Zeit. Der wahre Luxus ist nicht Geld oder das tolle Boot, sondern der wahre Luxus ist Zeit, um auf passendes Wetter warten zu können.
Ja. War es auch einer deiner Träume, mal Buchautor zu werden, oder bist du da durch Zufall quasi reingerutscht durch deine Segelerfahrung?
Ja, da bin ich in der Tat durch Zufall reingerutscht. Und zwar, mein erstes Buch war gar kein Buch über das Segeln, sondern war und ist inzwischen in 12. Auflage ein Reiseführer über die Bretagne. Darauf bin ich gekommen über eine zufällige Bekanntschaft. Ich hatte zufällig einen Autor des Reisenow-how Verlags kennengelernt vor fast 30 Jahren. Ja, und er fragte, sag mal, du kennst die Bretagne sehr gut. Also das war damals zu einer Zeit, als ich hier schon mit dem Trailerboot viel unterwegs war und anschließend mit dem Holzboot. Und hättest du nicht Lust, selber ein Buch über die Bretagne zu schreiben? Sag ich, ach du, weiß nicht, wie das geht. Da müsste ich mich erstmal mit beschäftigen. Wir haben das dann zu zweit gemacht. Er behandelt die Nordküste, ich behandle die West- und Südküste. Und über diese Bekanntschaft bin ich also dann an die Schreiberei gekommen und habe dann gemerkt, dass man davon zwar nicht leben kann, aber dass das ein ganz gutes Zubrot ist und dass das vor allen Dingen auch neue Türen öffnet. Und
Ja,
dann
und Spaß
bekam
macht.
ich aus dem Reisenow Verlag das Angebot, auch ein Buch über Segeln zu schreiben. Und habe dann mein erstes kleines Einführungsbüchlein für Leute geschrieben, die sich zwar fürs Segeln interessieren, aber nicht gleich den Klabautermann heiraten wollen. Die also so auf dem Weg zum Büro in der Straßenbahn eben auch vielleicht sich ein bisschen vorbereiten wollen auf den nächsten Urlaub. Also sozusagen Basiswissen für Mitsegler. Dann gab das eine das nächste und so konnte ich dann also bei Delius Glasing schließlich mein erstes Buch veröffentlichen, Praxiswissen für Chartersegler. Dann habe ich anschließend ein Buch geschrieben über, wie komme ich vom Crewmitglied zum Skipper? Was ist notwendig, um schon mit ausreichender Segelerfahrung schließlich so weit zu kommen, dass ich selbst ein Boot skippern kann? Daraus ist der Yachtskipper entstanden und schließlich wurde ich dann von Delius Glasing gefragt, ob ich nicht was über Gezeiten schreiben möchte. Und ja, inzwischen sind meine Verkaufszahlen auch recht erfreulich. Und ich hoffe, dass also mein neues Buch Einfach Segeln auch offene Ohren findet in dem Kreis der Fahrtensegler. Denn ich möchte nicht einfach nur so zusehen, wie die Fahrtensegelei sich immer mehr in Richtung elektronischer Steuerung der Boote und weg von der Natur entwickelt. Warum gehen wir eigentlich segeln? Die meisten von uns gehen doch segeln, um etwas mehr Naturnähe zu erleben. Und auch um in Unabhängigkeit diese Natur zu erleben. Und die moderne Entwicklung des Segelsports, zumindest im Bereich Urlaubssegeln, Fahrtensegeln, geht eigentlich mehr in Richtung Abhängigkeit als in Richtung Unabhängigkeit. Wenn ich mir überlege, dass also inzwischen für Sommerturns in Korsika und speziell auch an der Côte d'Azur es in vielen Häfen notwendig ist, schon Weihnachten seinen Hafenplatz zu reservieren, dann wird das Ganze irgendwie ad absurdum geführt, nicht?
Ja, dann läuft was
Denn
schief.
dadurch wird die komplette Spontanität des Segelns unmöglich gemacht.
Ich glaube, dass wir so eine Veränderung nicht aufhalten können. Es geht halt mehr in Richtung Konsumsegeln. Die Boote werden immer breiter, wenn du dir das anguckst. Du siehst es ja selber. Man hat das Gefühl, pro Jahrzehnt kommen 10 Fuß dazu bei Booten, also in der Länge. Und dann nochmal ein Fuß in der Breite. Und irgendwann sind die Häfen einfach voll, denn die Häfen wachsen ja nicht mit, auch wenn immer mehr Häfen gebaut werden. Es ist so ein bisschen auch mit Wohnmobilen, ist es ähnlich. Früher konntest du überall stehen ohne Probleme und heute ist halt alles an Land vollgestopft, überall Verbotsschilder, überall Schranken und das gleiche gilt fürs Wasser. Wir werden diesen Trend nicht aufhalten können.
Ja, das mag wohl sein, dass du da recht hast. Dann möchte ich mit diesem Buch wenigstens einigen wenigen auch jüngeren Seglern Wege zeigen, wie sie doch gegen den Strom schwimmen können und wie sie auch mit wenig Geld, mit Rädern, mein Boot ist immer recht teuer, aber man muss ja kein neues kaufen, aber wie man eben doch mit recht wenig Geld, aber mit viel Engagement, auch Arbeit, Lesen, handwerkliche Arbeit, mit viel Einsatz, doch seinen Traum von der großen Reise mit relativ wenig Kapitaleinsatz erreichen kann. Man kann gegen diesen Strom schwimmen, ohne dass man dabei gleich ein GPS-Verweigerer wird,
Nee, klar.
der auf einem fast sinkenden Holzboot mit verschlissenen Segeln sich so von Hafen zu Hafen zieht. Es ist möglich, mit relativ wenig Geld doch ein gutes, sicheres Boot zu
Ja.
segeln und damit schöne Reisen zu machen, ohne sich irgendwie in Gefahr zu begeben.
Vielleicht kannst du zum Schluss unseres Gesprächs quasi dein Buch zusammenfassen. Was sind denn die wichtigsten Punkte? Worauf muss ich denn achten, wenn ich mir diesen Traum vom Leben auf dem Boot zumindest für eine gewisse Zeit irgendwie ermöglichen möchte?
Tja, man sollte auf jeden Fall erst einmal darauf achten, dass man ein handwerklich gut gebautes Boot hat. Es sollte schwerwettertauglich sein, denn auf Langfahrt ist es nicht möglich, Schwerwetter immer zu vermeiden. Es sollte einfach ausgerüstet sein mit Dingen, die man auch selbst im Griff hat. Der Mensch sollte die Technik beherrschen, nicht die Technik den Menschen. Das heißt also nicht zu viel Elektronik. Die Segel sollten in gutem Zustand sein, aus einem Tuch, das nicht zu UV-empfindlich ist. Alle Tücher sind UV-empfindlich, aber es gibt moderne Tücher, die schon nach 2, 3 Jahren hinüber sind, die für Regattasegler geeignet sind, aber nicht fürs Fahrtensegeln. Nun braucht man auch einen Motor. Hin und wieder ist man ja gezwungen, auch mal eine längere Strecke zu
Klar.
motoren. Und das heißt, der Motor sollte zuverlässig sein. Damit er zuverlässig ist, muss er gut gewartet werden. Aber das heißt wiederum, dass man sich auch selbst mit den Wartungsarbeiten beschäftigen muss. Und das heißt also wiederum, sich einlesen. Nicht jeder ist ein Motormechaniker. Also mit anderen Worten, man sollte in den Bereichen Bootsbau, Meteorologie, Motorkunde im Laufe der Jahre der Vorbereitung dafür sorgen, dass man die wesentlichen Dinge wirklich selbst machen kann. Aus dieser Unabhängigkeit heraus, die man dadurch gewinnt, erwächst dann auch die wirkliche Freude. Wenn ich in jedem Hafen darauf angewiesen bin, dass irgendein Experte zu mir kommt, der mir hilft, dann wird die Freude an der Reise doch erheblich leiden.
Ja, das Portemonnaie erst recht.
Ja, das sowieso, ja.
Ja.
Der menschliche Gesichtspunkt ist
Jo.
auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mit wem mache ich die Reise? Die meisten Langfahrten, die scheitern nicht daran, dass das Boot irgendwie im Sturm Schaden genommen hat oder dass man krank wurde oder dass die Ausrüstung ungeeignet war. Die meisten Langfahrtreisen, die scheitern daran, dass die Leute an Bord sich nicht mehr verstehen.
Ja.
Und das sollte man also wirklich sich vorher gut überlegen, mit wem man denn so eine Reise macht.
Auf jeden Fall. Du hast auch ein ganz tolles Bild in deinem Buch, wo man richtig sieht, wie sich da so zwei Typen streiten. Im Hintergrund schüttelt einer den Kopf und guckt so pikiert weg. Also das habe ich auch schon erlebt, dass Reisen einfach zur totalen Qual werden, wenn du längere Zeit mit Menschen an Bord bist, die einfach nicht ganz den Ansprüchen genügen, würde ich es mal vorsichtig nennen. Ja, dann geht so eine Reise schnell den Bach runter.
Allerdings, denn begonnen wird die Reise mit viel Träumen und der Vorstellung, dass alles easygoing ist, aber auf Langfahrt mit dem Segelboot, da muss man auch manchmal mehrere Tage und Nächte die Zähne zusammenbeißen. Und da zeigt sich dann doch schnell, wie belastbar der Einzelne ist.
Ja, das ist ein Riesenthema. Und da vertut man sich dann auch häufig, indem man mit Freunden lossegelt und dann irgendwo ankommt und am Ende sagt, so, wir kennen uns in Zukunft nicht mehr. Kann halt auch
Ja,
passieren.
man sollte vielleicht eine mindestens 2, 3-wöchige Reise schon mal gemeinsam machen. Vielleicht mal nach Irland segeln gemeinsam oder nach Portugal, bevor man entscheidet, gemeinsam über den Atlantik zu segeln. Also zum Stichwort Bootskauf, Gebrauchtbootskauf, gibt es ja noch einen interessanten Aspekt im Zusammenhang mit diesen menschlichen Problemen. Es ist auffällig, wie viele Boote Gebrauch zum Verkauf angeboten werden im Bereich Gibraltar, im Bereich der Kanaren und dann in der Karibik. Gibraltar deshalb, weil da schon das erste Mal die Spreu vom Weizen getrennt wird, von all denen, die aus Griechenland, Italien, Frankreich Richtung Atlantik wollen und schon bis Gibraltar gemerkt haben, dass es doch nicht ihr Ding ist, dass also entweder die Besatzung zerfallen ist oder dass das Boot doch nicht beherrscht wurde. Wer es bis Gibraltar geschafft hat, der schafft es vielleicht dann auch bis zum Kanaren, aber da zeigt sich auf dem Stück dann schon, ob man auch in der Lage ist, mehrere Nächte durchzusegeln und Nachtwachen durchzuhalten. Und wer es bis in die Karibik geschafft hat, der hält in der Regel auch länger durch. Nur Da gibt es natürlich dann wiederum auch diejenigen, die einfach das Glück hatten, nur mit gutem Wetter darüber zu kommen und im Laufe der Zeit aber doch merken, dass das Boot, wenn es das Boot dann etwas älter wird, sie doch finanziell überfordert.
Wilfried, da kommen so viele Punkte auf einen zu, wenn man davon träumt. Und genau dafür würde ich sagen, ist dein Buch da. Einfach segeln, Rückkehr zum Wesentlichen. Für mich ist es so, ich träume auch gerade davon, sehr akut. Und dann lese ich so ein Buch nochmal und denke so, ja, da sind so viele wichtige Punkte drin. Und es ist sogar ein Buch für Leute, die nur träumen, die es gar nicht verwirklichen wollen, nicht unbedingt müssen, sondern die einfach nur davon träumen, mal wieder rauszukommen. Und ich habe dein Buch geliebt, ich finde die Fotos gut und all deine Tipps, das ist echt vom Profi. Vielen Dank dafür.
Das war von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.